Ihr seid fit? Zwei sind fit, was macht der Rest? Das ist ein ganz schönes Ding mit euch. Mai. Ich hatte euch gesagt, abends lese ich aus diesem Bücherchen immer ein bisschen was vor. Ihr müsst es euch holen. Holen ist zu wenig. Du musst es lesen. Lesen ist zu wenig. Du musst lernen, drin zu leben. Denn das, was drin steht, ist wahr. Wir hören zu viel. Haben ganz, ganz viel Ahnung und leben zu wenig in der Wirklichkeit Jesu. Wir brauchen es. Du brauchst es genauso wie ich auch. Ich könnte ganz viel vorlesen, mache ich jetzt aber nicht. Ich muss hier ein bisschen hobbeln und sehen, was ich euch vorlese. Sind gute Sachen drin. Solange man in der Endgültigkeit des Kreuzes bleibt, hast du es gehört? Solange man in der Endgültigkeit des Kreuzes bleibt, wird man niemals die Realität der Auferstehung erleben können. Ziemlich hart, nicht? Muss man Römer 5, Vers 10 lesen. Notwendig, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Lebensnotwendig. Sonst könnten wir gar nicht erlöst sein. Aber dann kommt das, worüber sich die Leute freuen. Weil Christus auferstanden ist und lebt. Und in uns wohnt und handeln und arbeiten möchte. Geht hier weiter. Satan hat damit eine Meisterleistung vollbracht, wie die christliche Welt mit der Sache beschäftigt, die doch für Gott ein für allemal erledigt ist. Die Sünde. Und wie sie gekonnt von der Sache fernhält, mit der Gott uns beschäftigen möchte. Dem Leben. Aber das soll keineswegs das herabsetzen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Gott sei Dank dafür. Aber nur wenn wir verstehen, dass das eine und wahre Ziel der Erlösung die Wiederherstellung des Lebens war, können wir den Zweck und die Bedeutung des Todes Jesu Christi für uns am Kreuz wirklich schätzen. Das Einkochen ist ein hervorragendes Beispiel für die beiden Teile des Evangeliums. Sagen wir, Sie wollten Kirschen einkochen. Was müssen Sie als erstes tun? Die Gläser sterilisieren. Und warum das? Damit der spätere Inhalt der Gläser, die Kirschen, nicht verderben. Stellen Sie sich einen Ehemann vor, der von der Arbeit nach Hause kommt und sieht, wie seine Frau in der Küche Gläser auskocht. Was machst du da, Liebling? Gläser sterilisieren. Warum tust du das? Fragt er. Damit sie sauber werden, antwortet sie. Der Ehemann ist offensichtlich ratlos. Und was machst du anschließend damit? Fragt er. Ich halte sie sauber. Diese Geschichte ergibt nicht viel Sinn. Nicht wahr? Sicher haben Sie noch nie jemanden gesehen, der seine Küche mit einer Sammlung ausgekochter Gläser dekoriert. Nein, der einzige Grund, warum die Gläser ausgekocht werden, ist, weil sie etwas hineintun wollen. Niemals würden wir erwarten, dass jemand beim Einkochen nur die Hälfte der Arbeit erledigt, also nur die Gläser auskocht. Aber genau das haben wir mit dem Evangelium getan. Wir haben den Sterilisierungsvorgang Gottes, das Kreuz, abgetrennt von dem Füllvorgang, dass Christus durch seine Auferstehung kommt, um in uns zu leben. Zu einem großen Teil hat sich die christliche Welt schuldig gemacht, indem sie nur das halbe Evangelium verkündigt hat, also das Kreuz Christi, das uns die Vergebung unserer Sünden gebracht hat. Doch wenn wir die Vergebung der Sünden loslösen von der Botschaft, dass wir das Leben Christi erhalten, haben wir nicht nur die Erfahrung Leben verpasst, sondern wir haben auch das oberste Ziel der Vergebung aus den Augen verloren. Gott muss sich ein für alle Mal mit dem Thema Sünde auseinandersetzen, damit wir, ohne zu verderben, mit Christus gefüllt werden können. Reinigen, füllen und versiegeln. Was für ein wunderbares Bild für die Erlösung. Wenn wir erst einmal erkannt haben, dass das Ziel der Erlösung die Auferweckung der Toten zum Leben ist, ist es einfach zu verstehen, warum sich Christus ein für allemal mit dem Thema Sünde auseinandersetzen musste. Und genau dies lehrt das Neue Testament vom Anfang bis ans Ende. Was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt. Die werden sich steigern. Hörst du mich? Probleme werden sich steigern. Jetzt lebe ich in dem Christus, der den Tod totgeschlagen hat, und bin richtig fröhlich. Okay, das war das eine. Jetzt kommt das andere. Eine ganz kurze Wiederholung von gestern Abend. Worüber haben wir gestern Abend gesprochen? Tja, das ist ja nun so eine Sache, nicht? Epheser 5. Das ist nicht schlecht, das wurde vorgelesen. Ganz hervorragend. Was noch? Das ist schon ein ganz guter Anfang. Das ist notwendig, aber da muss noch etwas folgen. Wir müssen lernen, drin zu leben. Ah, das war also der Anfang, ist gut. Ja, wir hatten gestern so eine kleine Einführung gemacht. Ich gebe gerade 3, 4 Einführungspünktelchen nochmal dazu, nicht den ganzen Stapel. Mann und Frau, die Familie, sind ein Bild der Gemeinde. Hatte ich gestern gesagt. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Ah, gut, eine weiß es. Ich hoffe, die anderen können sich ein bisschen wieder daran erinnern. Das Zweite. Intakte Familie ist eine intakte Gemeinde. Warte. Intakte Gemeinde heißt nicht, die ist vollkommen. Gibt's gar nicht auf dieser Erde. Wirklich nicht. Tut mir leid. Wenigstens, wenn du dazugehörst, ist es schon nicht mehr normal. Vielleicht war sie vorher, aber dann nicht mehr. Und du musst zu einer Gemeinde gehören. Geht nicht anders. Das Dritte. Intakt heißt, in all den Fehlern unter Jesus lernen. So wie in einer Schule, wo wir lernen müssen, üben müssen, anwenden und weitergeben. Die Familie ist die Praxis für die Bewährung des Glaubens mit Jesus. Nicht, dass alles ideal ist, aber in allem darf ich unter Jesus üben, lernen und vertrauen. Das üben wir im Leben sowieso. So hast du schreiben gelernt. Du hast Zickelzackel, ich weiß nicht, ob du jetzt wieder Doktor bist, dann kannst du Zickelzackel schreiben. Aber für gewöhnlich haben wir gelernt, dann ordentlich so zu schreiben. War das richtig? In der ersten Klasse? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, ja, gut, was da kam. Wir sind ganz schnell wieder davon weggekommen. Ich weiß das schon. Aber man sollte lernen, sodass man lesen. Mathematik. 2 und 2 ist 4, nicht 2 und 2 ist 5. Das ist falsch. Du kannst es tun als ob, aber du wirst dann das Ergebnis bekommen mit einer freundlichen 5, so wie ich. Das hatten wir uns gestern angeschaut. Noch weiter im Vorprogramm. Die Familie, Mann und Frau, ist Gott gewollt, von Gott gesegnet und von Gott mit gültiger Ordnung bedacht. Nicht von Menschen, von Gott. Und Gott bleibt in dem, was er sagt. Das ist eine Wahrheit, die sich nicht verschiebt und verändert. Diese Wahrheit bleibt. Wenn es nicht Wahrheit ist, gehört sie nicht zu Gott. Manchmal haben wir falsche Gedanken in Bezug auf Gott. Da müssen wir die in Ordnung bringen. Nur Gott verändert sich kein Stückchen. Aber er offenbart sich mehr und mehr. Nicht schlecht. Der Hersteller Gott gibt uns die Gebrauchsanleitung für Ehe. Ich weiß, da gibt es Schwierigkeiten, auch hier untereinander. Bei mir auch. Meine Frau und ich, wir üben. Nicht so lange, ich hatte euch gesagt, gerade 30 Jahre. Wir werden weiter üben. Und wir üben gerne. Für die Entfaltung, für die Arbeit, für Sexualität, für Gemeinde, für Freizeit, für Kinder, für den ganzen Stapel, alles, was dazugehört. Der Hersteller Gott gibt uns die Gebrauchsanleitung. Und die möchte ich lernen, so wie in der Schule. Lernen, um darin zu leben. Verständlich, was ich sage? Eine sagt, ja, die anderen, seid ihr noch dabei? Ja, sie sagt schon. Okay. Ja, ich werde immer fragen, sonst bin ich nicht ganz sicher. Dann sitzt ihr vorne und könnt hervorragend weiterschlafen. Das möchte ich nicht. Ja, ich bin auch da nicht so ganz sicher. Bei mir muss man immer zurückfragen, denn obwohl es so einfach ist, kapiere ich es oft gar nicht. Ja, danke. Gut. Manchmal muss man in der Ehe neu anfangen, sonst reden wir nicht mehr richtig von der Wirklichkeit Gottes. Dann ärgern wir uns, entfernen uns und gehen einander auseinander. Und wir müssen lernen, neu, wie Kinder, zurückzukommen, um neu wieder anzufangen. Es geht nicht anders. Bei Kindern ist es noch verhältnismäßig einfach. Wenn man älter wird, wird es zunehmend kompliziert. Aber sie müssen lernen. Du musst lernen. Ich. Wir müssen lernen. Ehe ist nicht, jetzt habe ich's, sondern jetzt lerne ich's. So wie Gott es mir in seinem Wort sagt. Kennt ihr Axel Kühner? Das zweite? Wer kennt es nicht? Ja, dann lese ich daraus was vor. Weil so viele es nicht kennen. Kennst du das? Du müsstest es kennen. Der hat drei geschrieben. Nein, Axel Kühne, 1, 2 und 3.
Ich glaube, das eine kenne ich von Axel Kühne, aber das kenne ich auch nicht.
Ja, und da gibt es noch ein drittes. Ja, ich benutze sie permanent, weil sie gut erläutern und erklären. Ah, das macht mir Spaß, es vorzulesen. Manch einer mag das kennen, der muss leise sein. Manch einer kennt es gar nicht, der muss gut zuhören. Immer diese Missverständnisse. In der Kirche flüstert Frau Meier, schlechte Akustik hier. Ihr Mann flüstert zurück, jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch. Der neue Untermieter zu seiner Wirtin. Ich bin Dichter und habe ein Pseudonym. Einverstanden, erwiderte die Wirtin. Aber um 22 Uhr muss sie die Wohnung verlassen haben. Die hat auch gut, aber ein bisschen falsch, nicht? Ja. Stillgestanden, brüllt der Spieß. Alle stehen stramm. Da brüllt der Spieß, was ist mit dem da hinten, mit dem roten Helm? Das ist doch ein Hydrant, Herr Feldwebel. Das ist mir egal. Meine Befehle gelten auch für Akademiker. Zu einem Empfang in einer kleinen Stadt sind alle wichtigen Leute eingeladen. Nacheinander treffen sie mit ihren Ehepartnern ein. Schließlich kommt auch der katholische Geistliche. Die junge Geschäftsfrau: Guten Tag, Herr Pfarrer, haben Sie Ihre Frau nicht mitgebracht? Aber, gnädige Frau, wir haben doch ein Zölibat. Ach, den kleinen Zölibat hätten Sie auch mitnehmen können. Zum Schluss heißt es, O si tacuisses philosophus mansisses, oder zu Deutsch, aus Sprüche 17, Vers 28, auch ein Tor, wenn er schwiege, würde weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. Das hat mit Ehe bestimmt was Gutes zu tun. Dass man lernen muss, den Mund halten und zuhören. Das wäre ideal. Man kann so schnell aneinander vorbei. Ist wahr, nicht? Ich weiß es. Ich weiß es 100%. Gottes Ordnung für die Frau. Immer erst die Frauen. Die Frauen sollen immer die Ersten sein. Obwohl die Frau eigentlich hinterherkommt. Aber ich fange jetzt bei der Frau an, weil es gut ist. Und die Männer sollen gut zuhören. Nicht um der Frau zu helfen. Ah, jetzt pass auf. Und wehe, wenn du das, was du gehört hast, nicht tust, ist nicht deine Sache. Für dich werde ich morgen ein bisschen ausführlicher sprechen. Und die Frauen werden sagen, da bin ich ganz fröhlich, was da jetzt kommt. Für den freundlichen Mann. Und dann wünsche ich dir viel Spaß, unter Christus das zu lernen und zu üben. Weißt, Mann und Frau, die heiraten, sind ja nicht am Ende. Sie sind gerade am Anfang. Und wenn du am Anfang bist, musst du ein bisschen üben. Nicht lang, 50 Jahre. Damit eine Einheit zusammenkommt. Das dauert ein bisschen. Mit Problemen und mit Schwierigkeiten, mit allem drum und dran. Beide, Mann und Frau, sind unter Jesus, alle beide. Und wenn nicht, was dann? Ich lese zunächst aus Epheser 5. Kapitel einzelne Stellen vor, wo hauptsächlich die Frau genannt wird. Auch nicht schlecht. Epheser 5. Kapitel, die freundliche Frau. Da heißt es, Vers 21, das gilt für beide. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das gilt also für beide, für Mann und Frau und Frau und Mann. Vers 22, ihr Frauen, da, hier steht's drin. Also das fängt auch mit der Frau zuerst an, auch nicht schlecht. Ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Ein Moment. Nicht so ist damit gemeint, dass der Mann so drücken darf, ich bin der Mann. Das ist nicht die Aufgabe. Es steht auch nicht drin. Gut, wenn wir anfangen, das zu verstehen. Es war lange genau so. Und die Frauen hatten ein bisschen die Nase voll. Das, was hier gemeint ist, hervorragend. Ich lese noch die anderen Verse vor, noch zwei andere. Vers 24. Da heißt es, aber wie nun die Gemeinde sich Christi unterordnet, die sich Christus unterordnet, so sollen sie auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Auch ein Ding. Als ich im Krankenhaus war, war genau das Gegenteil. Meine Frau hat mich bearbeitet. Ich war ein bisschen gefutschelt. Und sie hat sich um mich gekümmert. War genau umgedreht. Da müssen wir verstehen, was damit gemeint ist, was uns da gesagt wird. Und dann 33b. Da heißt es, die Frau aber ehre den Mann. Viel mehr wird über die Frau gar nicht gesagt. Über den Mann steht sehr viel mehr drin. Es scheint notwendig zu sein, weil Männer nicht so gut zuhören. Das hängt in den Männern so drin. Die wissen sofort, was sie weltorientiert zu machen haben. Nur zu Hause in Ordnung zu bringen, ist ein bisschen schwierig für die armen Männer. Tut mir leid, ich darf das sagen, weil ich zu den Männern dazu gehöre. Drei Kleinigkeiten. Das erste, das zweite und das dritte. Unter dem ersten kommt A, B, C dazu. Es mag ja sein, dass einer Christ geworden ist und der andere dann nicht. Was machst du denn dann? Oder die eine wird wach für Jesus, der andere nicht. Was dann? Wir haben es bei uns in der Nachbarschaft gehabt, gerade eine halbe Stunde entfernt. War gut, das zu sehen. Darüber spreche ich jetzt nicht. Das erste, was sie tut. Was die Frau unter Christus tut. A, B, C, A. In Sprüche 31 werden so ein paar Kleinigkeiten für die Frau gesagt. Kennt ihr das Sprüche 31? Wahrscheinlich, in- und auswendig. Ach komm, 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 natürlich. Ich lese es ja auch vor, aber nicht alles, das wäre dann zu viel. Dann wäre der ganze Abend schon gelaufen. Ich lese Sprüche 31, Vers 10. Wenn eine tüchtige Frau beschert ist, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Das ist nicht schlecht, ne? Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, wirklich nicht schlecht. Ich überhoppel den ganzen Stapel, Vers 28. Dazwischen sollt ihr heute Abend mal lesen. Das letzte Kapitel in den Sprüchen, Sprüche 31 beim neuen Luther, ist Seite 648. Da ist es. Da heißt es, Vers 28, ihr Söhne stehen auf und preisen sie, die Mutter, und ihr Mann lobt sie. Ihr Mann lobt sie. Hier wird von der Frau gesprochen, weißt du? Es sind gute Sachen, die drin stehen. Das sollten die Frauen gar nicht wissen. Es ist gut, dass sie es wissen. 29. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. 30. Lieblich und schön sein ist nichts. Wie bitte? Lieblich und schön sein ist nichts? Ist doch so wichtig. Kerl, alle gucken, wie schön sie ist, wie herrlich sie ist, wie wunderschön. Das geht alles wieder weg. Die werden so wie du auch ein bisschen älter. Da ist das Schöne ein bisschen gegangen. Lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Ich bin nicht gegen schön, ich finde es auch schön. Aber das geht alles wieder weg. Glaub mir. Du bist als Baby zur Welt gekommen, du wirst klein, dann ein bisschen älter, dann ganz alt, dann ist es schon vorbei. Es ist einfach so. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Ideal, was hier über die Frau gesagt wird. Ein Gespräch mit der Frau ist lebensnotwendig. Uns wird gesagt, rede mit Jesus. Richtig. Jesus siehst du nicht. Die Frau siehst du. Wenn du den, den du nicht siehst, permanent zu ihm redest, aber mit deiner sichtbaren Frau nicht redest, habe ich eine gute Frage in Bezug auf dein Gespräch mit Christus. Weißt du was? Ich muss kräftig üben. Ich. Nicht ihr, lieben Männer. Ich. Ich muss mir Zeit nehmen, mit meiner Frau zu reden. Zum Glück haben wir nur einen Mund, nicht zwei. Aber aus dem einen Mund kommt Gutes und Böses heraus. Das weißt du selbst. Es kommt ganz, ganz schnell genau das Gegenteil aus dem gleichen Mund heraus. Ich muss mir Zeit nehmen. Nicht nur mit Christus zu sprechen, ich höre ja auf Christus. Im Gebet fast wichtiger als das Reden. Auf ihn achten und still werden für ihn. Das muss ich mit meiner persönlichen Frau tun. Für die Frau Gespräch. Anne und ich, wir reden eigentlich zu wenig. Ich habe sie heute schon angerufen. Ruf sie nachher nochmal an. Ich habe das vor 2 Wochen gelernt, als Ebert Ried bei uns war. Wir müssen lernen. Ja, ja, sie lacht. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Ich werde euch das morgen geben. Mal sehen, wo ich das hier habe. So ein Wuschelchen, das ich hier kopieren muss, damit ihr es in die Hand habt. Wie man miteinander ins Gespräch kommt. Denn es ist lebensnotwendig. Wir verschieben es ganz, 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 ganz schnell. Ich habe es irgendwo hier hingelegt und ich weiß nicht wo. Das macht auch nichts. Ich werde es kopieren, dass jeder, der verheiratet ist, die anderen brauchen es nicht, durchliest und lernt, nachzudenken mit dem Hirn, das wir bekommen haben. Das haben wir alle. Manche viel, manche wenig, ich habe ganz wenig, aber das bisschen muss ich schon einsetzen. Es geht nicht anders. Um nachzudenken und zu überlegen, in Bezug auf meine Frau und die Frau genauso in Bezug auf mich. Und dann liest mir meine Frau ihrs vor und ich lese ihr meins vor, da kommen wir gut ins Gespräch. Und meine Frau sagt, alles, was du aufgeschrieben hast, ist völlig falsch. Sagt mir meine Frau, die hat meistens recht, da muss ich neu nachdenken und neu überlegen, in der Hoffnung, Wege und Möglichkeiten zu finden, dass eine Einheit da ist, wenn wir übereinander nachdenken, miteinander reden. In Epheser 5, 21, da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wie bitte? In der Ehrfurcht vor diesem Christus. Nicht in der Ehrfurcht vor dem Mann. In der Ehrfurcht vor Christus ordne ich mich unter. Das gilt für die Frau. Für den Mann genau das Gleiche, nur umgedreht. Es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen meiner Frau und mir, kann ich dir sagen. Permanent. Das stört mich eigentlich kein bisschen. Wir müssen nur lernen, miteinander darüber nachzudenken. Und meistens, erstaunlicherweise, hat meine Frau immer bessere Gedanken als ich. Ich schreibe die Rundbriefe raus. Und dann auf Englisch. Mein Englisch ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe früher den Billy Graham mal übersetzt oder den Cliff Barrows. 1970 in Dortmund, das hat mir Spaß gemacht. Es war richtig gut. Nur, wenn meine Frau das liest, sagt sie, du, also lass es mich nochmal bitte überarbeiten. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur wirklich vernünftig, wenn meine Frau das tut. Bin ganz begeistert von meiner freundlichen Frau. Wichtig ist, dass wir uns untereinander stärken. Nicht dagegen. Wir können unterschiedliche Meinungen haben, aber einer den anderen stärkt. Füreinander. Unter dem, der unser Herr ist, Christus. Er stärkt die Anerkennung des Mannes. Die Frau stärkt die Anerkennung des Mannes. Es kostet Zeit. Du sagst, du hast nicht viel Zeit, nur 24 Stunden pro Zeit, pro Tag. 24 Stunden pro Tag können wir gut einordnen. Fürs Essen, für Rasieren, oder für alles andere drumherum, wenn wir uns nicht rasieren. Für weiß so, was ins Gesicht so kommt. Oder für Fernsehen. Oder für Einkaufen. Oder mit dem Nachbarn permanent stundenlang reden, 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 reden. Wir müssen uns Zeit nehmen, miteinander zu reden. Das kostet Zeit. Meine Zeit. Die Zeit meiner Frau, die wir sowieso haben. Und dann müssen wir sie uns nehmen. Ich habe ein Anliegen, mir Zeit zu nehmen für meine Frau. Meine Frau für mich. Wenn ich zu Hause bin, geht meine Frau gerade einkaufen, da kann ich mit ihr nicht mehr reden, nicht? Und wenn sie wiederkommt, gehe ich gerade in die Klostermühle, habe ich keine Zeit, mit ihr zu reden. Wir wollen gerne und auf einmal geht es aneinander vorbei. Dann müssen wir uns Zeit nehmen, wo es geht. Manchmal gibt es abends einen schönen Krimi im Fernsehen. Erstaunlicherweise habe ich immer Zeit dafür. Das ist komisch, nicht? Dann macht der Fernseher mal aus und nimmt mir Zeit für die Frau. Oder umgekehrt die Frau für mich. Das war das erste Gespräch. Nimm dir Zeit zum Gespräch. Dass eine Einheit für die beiden da ist, in Bezug auf Mann, in Bezug auf Kinder, in Bezug auf Frau, in Bezug auf Gemeinschaft, in Bezug auf das Leben, in Bezug auf all das, was kommt. Unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Überlegungen. Redet miteinander. Einheit für beide, auch in Bezug auf Kinder. Das war das A. A, Gespräch. B, zur Freude. Auch in unterschiedlicher Meinung. Im Philipper, im 4. Kapitel, werden dir zwei Dinge gesagt. Philipper, 4. Kapitel. Da heißt es Vers 8 und Vers 9. Ist gut, was drin steht. Nicht jetzt von 4 bis 7. Ist auch sehr gut. So vierte Kleinigkeit, die lasse ich jetzt hängen. 4. Kapitel, Philipper, 8 bis 9. Weiter, liebe Brüder, dass also Mann und Frau, der ganze Haufen ist mitgemeint, was wahrhaftig ist. Wie bitte? Was wahrhaftig ist. Was nicht nur wahrhaftig, sondern auch ehrbar ist. Nicht nur wahrhaftig und ehrbar, sondern was gerecht ist. Nicht ich habe Recht und du hast nicht Recht. Darum geht es gar nicht. Sondern dass wir lernen, miteinander zu sprechen. Nicht um Recht zu haben, sondern auszusprechen, zu hören. Nicht nur was gerecht, sondern was rein ist. Gute Aussagen für Gespräche, nicht? Sind die gut? Finde ich auch. Ja, wenn es drin steht, soll man lernen, das zu machen, nicht? Ist auch nicht schwer. Wenn Jesus in mir wohnt, kann ich es ja tun. Ich sage, Jesus, du wohnst in mir, jetzt möchte ich lernen, das zu tun. Weißt du, wie oft ich das tun muss? Permanent. Deshalb sagt der Petrus, wir sollen lernen, in der Buße zu leben. Buße ist fantastisch. Buße ist zurück zu Christus. Christus, Entschuldigung, ich wollte es aus eigener Kraft tun, das war Mist. Ich brauche dich. Jetzt möchte ich das tun, was du mir in deinem Wort sagst. Dazu brauche ich dich. Buße heißt zurück zu Christus. Buße heißt nicht laufen die Kirche drüber rum und sagt, zigmal Vater unser, das ist Quack. Spitzenquack. Buße heißt zurück zu dem Christus, der dich gesund macht. Peter, leb in Buße. Zu dem, der kann, nicht zu dir, zu Christus. Was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Wir sprechen über unsere Kinder. Wir haben damit gut angefangen, jetzt nicht nur vor zwei Wochen, wir haben auch schon vorher damit angefangen. Unsere Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich, das kann ich dir sagen. Die haben alle irgendwann mal Jesus eingeladen, er sagt gar nichts. Das war der Anfang, um zu lernen, darin zu leben. Die eine macht große Probleme. Wir haben sie ganz doll lieb. Wir rufen uns untereinander an. Wir kommen zusammen. Es ist herrlich. Aber da gibt es sexuelle Schwierigkeiten. Und sie weiß es. Und wir müssen lernen, eine Einheit zu haben miteinander. In dem, was Christus sagt, er verbietet nicht. Er sagt uns, was wahr und was gut ist. Dann müssen wir das Gute besser vermitteln und erläutern. Sei es eine Tugend. Sei es ein Lob. Darauf seid bedacht. Jetzt habe ich eine Rückfrage. Worauf bist du bedacht? Wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, fangen wir mal bei der Familie so ein bisschen an, nicht? Worüber wir da so nachdenken. Und es ist jetzt, komm schnell! Ha! Geht ganz automatisch. Nicht bei der ersten Liebe, da warst du ein bisschen anders. Weißt? Aber wenn man sich so daran gewöhnt hat, geht man an Christus vorbei und verlässt sich auf sich selbst. Und das ist böse. Tu Buße. Anspruch und lerne, in dieser Freude mit dem anderen zu sprechen. Freude hat nichts mit Grinsen zu tun. So schön mit dir. Das meine ich nicht. Freude heißt dieses Vertrauen auf den Christus, der auch weinen kann. Und ich darf weinen. Der Mann darf auch weinen. Die Frau darf weinen. Aus ganz anderen Voraussetzungen. Vielleicht so, bei dem Mann dann so. Dann heißt es weiter, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen an mir das tut, so wird der Gott des Friedens mit dir sein. Wenn du möchtest, dass der Gott des Friedens mit dir ist, dann heißt es hier, was ihr gelernt habt in deinen Gedanken. Du hast ja Gedanken. Was du in deinen Gedanken gelernt hast in Bezug auf Christus. Was du gelernt, was du empfangen. Empfangen mit deinem Herzen. Mit der Ganzheit deines Lebens. Was ihr gelernt und empfangen und gehört mit deinen freundlichen Ohren links und rechts. Nicht nur hörend dabei sein, ich habe alles gehört, sondern anfangen, dann heißt es gesehen, mit deinen Augen gesehen. Und das tut, mit deinen Händen in die Tat umzusetzen. Ja, nicht schlecht. Das ist wirklich, es ist nicht schlecht. Wenn das in die Gemeinde hineingehört, wenn es in die Familie hineingehört, wenn es zu Hause hineingehört. Ja, oh, ich weiß, wir fallen dabei auf die Nase, das verstehe ich schon. Wir machen schon Fehler und Probleme, das kapiere ich auch. Das stört mich nicht. Dann darf ich lernen, neu damit anzufangen. Die Frau, Gespräch, die Frau zur Freude. Sie muss nicht für ihn ackern. Manchmal meint sie, wenn ich mich tot geackert habe, dann bin ich genau die Frau. Quack! Du musst nicht ackern, sondern du musst aus Freude mit ihm zusammen sein. Bestimmt nur arbeiten, das glaube ich schon. Mit ihm leben. Ihn lieben. Und dich wundern, wie Gott handelt und arbeitet. Ich freue mich auf meine Frau. Ich sehe sie leider nur für 4 Tage. Dann geht sie weg und dann gehe ich weg. Ist auch ein Ding, nicht? Furchtbare Familie. Kommt zusammen und geht wieder. Danach kommt man wieder zusammen. Nach 10 Tagen kommt sie wieder, freue ich mich. Bin ich ganz doll begeistert. Um zu lernen und zu üben. Meine Frau, Gespräch. Meine Frau mit so einer Freude. Und C unter dem ersten, was sie tut. Zur Hilfe. Im Galater, im 5. Kapitel. Galater, 5. Kapitel, bisschen nach links. Wenn du Bibel da hast, kannst du aufschlagen. Galater, 5. Kapitel. Wenn nicht, bring morgen eine Bibel mit, wenn nicht schlecht. Da heißt es, Vers 22, Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist nicht deine Frucht, hat mit dir gar nichts zu tun. Das ist das, was Gott an in und durch dich tut. Die Frucht aber des Geistes, das, was der Heilige Geist in mir tut, wenn ich zum Glauben an diesen Christ gekommen bin. Und du musst zum Glauben kommen, sonst bist du kein Christ. Du kannst dich nennen, wie du willst. Du bist nur Christ durch Christus selbst, der in dich hineinkommt. Und er kommt durch den Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes, Liebe. Da kann man so schnell sagen, ja, Liebe ist auch nett. Ah, man müsste sich Zeit nehmen, sich mit Liebe ein bisschen zu beschäftigen. Bei dem Daniel im Alten Testament. Wie die Liebe anfängt, sein Herz zu verändern. Oder bei dem kleinen Mädchen, bei dem Naaman. Wie das kleine Mädchen, das von zu Hause weggeklaut wurde, dort arbeitet, um dem Ehemann zu helfen. Das ist Liebe. Bei dem Josef, der verkauft wurde, das ist Liebe, nicht seine. Meine Liebe geht ganz schnell gefutscht. Es ist die Liebe des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, zur Hilfe. Nicht aus meiner Hilfe, sondern aus der Hilfe, die Gott in mich hineintut, um jetzt daran zu arbeiten. Mit dem Hirn, mit den Händen, mit meinem Leben. Völlig egal, wie die Reaktion aussieht. Es hat mit der Reaktion gar nichts zu tun. Es hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und er arbeitet permanent. Er arbeitet, als Christus am Kreuz lag. Und sagt, Vater, vergib. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Das tut der Heilige Geist. Den brauchst du in deinem Herzen. Du hast ihn eingeladen, wenn Christus dein Herr ist. Lass ihn arbeiten. Das gilt für die freundlichen Frauen. Im Gespräch, zur Freude, zur Hilfe, da heißt die Frucht des Geistes, Liebe ist Freude, ist Friede, ist Geduld, ist Freundlichkeit, ist Güte, ist Treue, ist Sanftmut, ist Keuschheit. Der ganze Stapel offenbar, 9 Kleinigkeiten. Kennst du eine Konkordanz? Was ist eine Konkordanz? Das ist gut. Was kann man da feststellen? Da kann man aufschlagen, zum Beispiel unter Liebe. Da kann man aufschlagen, zum Beispiel unter Freude. Da kann man aufschlagen, zum Beispiel unter Frieden. Da kann man aufschlagen unter Geduld, unter Treue, unter Sanftmut, kann alles aufschlagen in der Konkordanz. Und dann findet man ganz viele Parallelstellen, die erläutern, wie es sichtbar wird. Das tut der Heilige Geist in deinem Leben. Ja, das ist auch nicht schlecht, nicht? Also, das finde ich zum Beispiel ganz ideal. Ist gut, nicht? Das finde ich auch. Also, ich bin ganz schön begeistert, was Gott uns da so anbietet. Das ist Arbeite. Du bist Christ geworden, um jetzt mit ihm zu leben, der dein Herr ist. Das gilt für die fröhlichen Frauen. Bei den Männern geht es noch einen Schritt weiter. Die Männer sitzen da und sagen, na, da wollen wir mal sehen, was jetzt bei meiner Frau so rauskommt. Warte. Das wird bei dir noch ein bisschen stärker werden. Da freue ich mich doch sehr. Dazu gehört Offenheit. Dazu gehört auf jeden Fall Korrektur und gegenseitige Hilfe. Nicht, ich versuche mir so zu... Das geht nicht. Wir gehören zusammen. Wir sind zur Einheit unter Gott geworden. Noch einmal, mit Problemen, mit all den Schwierigkeiten, wo einer, dem man dann hilft, lieb zur Seite steht. Zu Hause. In der Arbeit. Im Gebet. In der Gemeinde. In Bezug auf Kinder. In Bezug auf Freizeit. Egal was kommt. Dass die Liebe des Heiligen Geistes durch mein Leben vermittelt wird. Nicht nach dem Motto, da kann ich jetzt nichts mehr schaffen. Irrtum. Wenn ich loslasse und offene Hände habe, kann der Heilige Geist von Herzen arbeiten. Aber ich, vergiss ich. Bitte vergiss ich. Es kommt auf mich nichts. Wenn du offen lässt für Jesus, wirst du feststellen, dass du auf einmal dich selbst erkennst. In einer Einheit mit ihm unter völlig anderen Voraussetzungen. Ist es verständlich, was ich sage? Wenn das verständlich ist, tu es doch. Es ist eigentlich nicht kompliziert, ne? Ja, das finde ich doch ganz, ganz, ganz ideal. Noch einmal, Freiheit ist dort, wo man das, was man tun soll, tun möchte. Aus der Liebe, die Gott schenkt. Ich hab sie nicht, aber Gott verschenkt sie. Es ist ein Anliegen Gottes, zu verschenken en masse. Nimm! Und lass durch dich arbeiten. Du sagst, aber mein Mann reagiert gar nicht, ist nicht deine Sache. Deine Sache ist, unter Gott zu leben. In der Beziehung zu Gott nicht zu entfalten. Und der wird in dir zunehmend mehr und mehr sichtbar. Du wirst eine innere totale Geborgenheit haben. Ich gebe gleich ein, zwei Beispiele dafür. Wie sieht es aus? Das ist das Zweite. Wie sie es tut, was sie jetzt tut. Wie sie es tut. Epheser 5, 22 wird uns Folgendes gesagt. Epheser 5, 22. Da heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn, ich hatte es eben schon einmal vorgelesen, als dem Herrn im Kolosser 3, 13, hast du das gleiche nochmal in grün, Kolosser 3 kommt gerade danach, Philipper, dann Kolosser. 3, 13, da heißt es, und ertrage, wie bitte? Ertrage. Ich meine die Frau, ertrage deinen Mann. Und ertrage einer den anderen, gilt der Mann genauso. Und vergebt euch untereinander. Weißt du, was ist zu vergeben? Weißt du, was ist? Man kann so schön vergeben und dann holt man alles wieder hoch, was man gerade vergeben wollte. Lest dir was vor aus dem Büchelchen von Axel Kühne. Der hat so schöne, nette Kleinigkeiten da drin. Das macht mir Spaß. Liebe rechnet nicht. Mann und Frau geraten in einen Streit. Gibt's ja selten, aber hier haben sie es gesehen. Auch nicht schlecht. Warum hältst du mir immer meine Fehler vor, die ich früher einmal gemacht habe? Ich denke, du hast sie mir längst vergeben und vergessen. Ja, ich habe dir vergeben und auch vergessen, antwortete die Ehefrau. Aber ich möchte auch sicher sein, dass du nicht vergisst, dass ich dir vergeben und alles vergessen habe. Ja, ganz schön Hammer, nicht? Ja, das machen die Frauen, die sind immer ganz clever. Die Liebe führt nicht Buch, rechnet dich auf, hält nicht vor, trägt nicht nach. Die Liebe vergibt. Das haben wir nicht. Ich kann gut mich daran erinnern. Meine Frau noch besser. Sie weiß. Vor so und so viel Jahrzehnten. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Liebe im 1. Korinther 13 wird uns angeboten, um darin zu leben. Deine Liebe ist nett, sie reicht nicht. Du brauchst die Liebe Gottes, die vergibt und vergisst und vorbei und aus.
Ist nicht möglich.
Richtig, bei Gott ja. Ja, und wenn jetzt Gott in mir wohnt, dann kann er mein Hirn zum Glück verändern. Ich kann alles wieder hochholen, das weiß ich schon. Aber das will ich ja nicht. Wenn ich wirklich mit ihm leben möchte, denn das, was er tut, ist hervorragend. Es gibt nichts besser als das. Soll Gott den Menschen erschaffen, soll er dich erschaffen. Ich möchte darin leben, dann tu's doch. Ja, nicht so kompliziert. Ich weiß, was kompliziert ist. Ich bin kompliziert. Ich. Und ich brauche die Vergebung, dass Gott mir nicht nur vergibt, sondern mein Leben radikal verändert. Wenn euch jetzt ein Film von mir gezeigt werden würde, vom Anfang bis zum 15. Lebensjahr, bevor ich Christ geworden bin, würde eins 100% sicher sein, ich würde euch nie wieder sehen. Auch gut, nicht? Zum Glück wird es nicht gemacht. Aber Jesus weiß, und er hat vergeben und vergessen, und es ist vorbei. Da bin ich begeistert. Und das bietet er mir an, wenn ich mit ihm leben möchte. So geht's, mit ihm zu leben. Und es dann in Anspruch zu nehmen gegenüber einem Mann, der sich so vielleicht kein Stückchen verhält. Es ist nicht deine Sache. Im Römer 5, Vers 10. Ich hatte es vorhin einmal genannt, ich möchte es vorlesen. Römer 5, Vers 10. Wird dir Folgendes gesagt. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Was steht da drin? Richtig, aber was steht in dem Vers, was ich vorgelesen habe? Was steht wirklich drin? Jetzt müsst ihr richtig nur nachdenken. Auch ein ganz schöner Hammer. Ich lese nochmal vor. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Was heißt es? Tja, Kleinigkeiten in Gottes Wort. Hä, sowas Gutes? Natürlich, keine Ahnung, mal weiter. Was heißt es?
Wir sind versöhnt mit Gott und wir waren Feinde.
Als Feinde schon mit Gott versöhnt. Nicht um unseren Willen, sondern weil Christus am Kreuz gestorben ist, die ganze Bosheit der ganzen Welt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft auf sich genommen hat. Jeder mit Gott versöhnt. Was nicht heißt, dass jeder erlöst ist. Denn er muss es nehmen. Wenn ich es nicht nehme, tut es mir leid. Es geht nicht. Geh noch einen Schritt weiter. Das war das Erste. Du bist schon mit Gott versöhnt. Jeder in der ganzen Welt zu jeder Zeit darf zum Glauben an diesen Christus kommen, weil Gott jeden sucht. Es ist das Anliegen Gottes, Menschen zu finden an allen Ecken und Enden. Lies einmal Johannes 6, 44, 45. Johannes 6, 44, 45 wird genau darüber gesprochen. Gott ist der, der redet. Gott ist der, der sucht. Er sucht Menschen, die bereit sind zuzuhören und zu verstehen, was Gott ihnen zu sagen hat. Nicht jetzt, später. Braucht ihr jetzt nicht durchlesen, du schreibst es auf. Johannes 6, 44, 45. Nicht schlecht. Jetzt Johannes Römer 5, Vers 10 weiter. Da heißt es, um wie viel mehr? In Römer 5, Vers 10. Habt ihr es? Um wie viel mehr was? Um wie viel mehr werden wir selig werden, das heißt absolut zufrieden und erfüllt, durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Durch den Tod versöhnt. Um wie viel mehr? Durch sein Leben. Darin darf ich jetzt lernen zu leben. Drumherum vielleicht katastrophal, mag so sein. Ich darf nicht in mir, in dem Leben, was er mir anbietet. Sein auferstandenes Leben. Der wohnt, arbeitet an mir. Nichts Besseres als das. Ich hatte gesagt, das Zweite. Das Erste war, was sie tut. Das Zweite, wie sie es tut. Erfüllt von dem Heiligen Geist, der dich befähigt. Nicht du, er. Nicht nur zu vergeben, sondern zu vergessen. Jesus sagt, 7 mal, 70 mal. Das war nur ein Zeichen. Du könntest permanent, immer wieder vergeben. Permanent. Weil du ein neues Leben hast, das das tut. Nicht schlecht. Das Dritte. Warum sie es tut. Das Erste, was sie tut, Gespräch zur Freude, zur Hilfe. Wie sie es tut, Epheser 5, 22, Kolosser 3, 13. Drittens, warum sie es tut. 1. Petrus 3 sind einzelne Aussagen, die ziemlich hart und ziemlich gut sind. Und ich lese sie vor. 1. Petrus, da ist im dritten Kapitel, 1 bis 6. Desgleichen sollt ihr Frauen, na? Über die Frauen sprechen wir gerade. Gottes Ordnung für die Frauen. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Das gibt's ja gar nicht. Aber warte. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe aufgrund des Unfalls Epilepsie. Das ist jetzt seit 3-4 Jahren weg. Ich muss die Tabletten nehmen, morgens, mittags, abends. Mittags gar nicht mehr, abends. Ich bin begeistert von dem Zeug. Der Staat gibt es mir ganz umsonst und ich werde es in Liebe immer wieder aufessen. Aber ich muss es nehmen. Damals hatte ich es manchmal, dass ich so 3 Minuten so oder 2 Minuten ganz, ich bin nicht gekippt, aber ich war so ganz blass geworden. Und dann kam ich wieder und konnte weitersprechen. Dann konnte ich nicht mehr lesen hinterher. Ich habe den Namen aufgeschrieben, damit ich es ja nicht falsch schreibe. In Idstein. Da habe ich in einer Gemeinde gesprochen, abends, sonntags. Hinter kam eine Frau, die wollte mit mir sprechen. Die war 63 Jahre alt. Bin in ein Zimmerchen gegangen, sie hat gesagt, ich habe einen Mann, der glaubt kein bisschen an Jesus. Und ich habe ihn jahrelang versucht zu bekehren. Und es ist katastrophal. Jetzt ist er krank. Jetzt kann ich ihn bekehren, aber nichts passiert. Und ich musste sagen, du musst jetzt ganz ruhig sein, ich habe jetzt Epilepsie, es ist gerade am Kommen. Ich weiß immer vorher, wenn es kommt, weißt? Und dann musste sie so 2-3 Minuten ganz ruhig sein, was nicht schlecht ist. Der permanent geredet, jetzt musste ganz ruhig sein, musste gar nichts mehr sagen. Ganz ruhig, war schön. Und dann wurde mein Gesicht so ein bisschen ganz blass. Und dann war es wieder weg. Und dann habe ich ihr gesagt, du musst deinen Mann nicht bekehren. Du musst ihm die Liebe Jesu vermitteln. Dass er einen Schock bekommt. Nicht, weil er es verdient. Nicht, weil du es kannst. Dass das, was Gott tut. Deshalb ist Christus noch nicht wiedergekommen. Er möchte Menschen gewinnen. Die Frau sagte, ich habe gut verstanden. Vielen Dank, ich brauche gar nicht viel zu ihr reden. Ich musste nur Epilepsie haben. Und dann 2-3 Sätze sagen und es war schon gelaufen. Sie hatte schlagartig verstanden, worum es geht. So wie es steht. Desgleichen sollt ihr Frauen auch euren Männern unterordnen. Ich muss nicht alles tun und lassen, was dabei ist. Ja, Quack, das ist auch nicht damit gemeint, das ist Blödsinn. Damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Jetzt wird es weiter erklärt. Ich lese gerade noch Vers 6. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden. Wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Ich halte mich an dem, was Gott mir sagt, einfach fest. Nicht, weil ich mich wohlfühle. Es hat mit meinem Gefühl kein Stückchen zu tun. Es hat mit der Wirklichkeit zu tun. Dein Gefühl mag so oder so oder so oder so sein. Ich freue mich, wenn es vernünftig ist, wenn es gut ist, wenn es fantastisch ist. Aber verlass dich nicht auf deine Gefühle. Verlass dich auf sein Wort. Und das, was er sagt, zählt. Es läuft. Deine Aufgabe ist, ihm den Mann zu gewinnen und um in Christus geborgen zu sein. Lest dir noch was vor. Und dann machen wir Schluss. Und dann könnt ihr nachher stundenlang fragen, wenn ihr Lust habt. Oder wir machen einfach Schluss. Denn es ist kurz nach 9 und um 9 mehr oder weniger machen wir Schluss. Nicht? War so um den Dreh herum. Ich sehe das schon hier laufen, aber es macht ja nichts. Oh, das wollte ich morgen kopieren. Das sind die Partnerfragen. Unsere derzeitige Beziehungssituation verstehe ich so, ... Oder ich sehe noch folgende von uns anzupackende Aufgaben. Bisher bin ich folgenden Gefühlen bei dir ausgewichen. Bisher bin ich den folgenden Situationen ausgewichen. Ja, nicht schlecht. Das hatten viertens folgende Gründe. Mich hat dabei Folgendes bewegt. Du darfst alles aufschreiben, was dich bewegt, und darfst ihm alles vorlesen. Und er muss einfach hören. Er muss nicht rückreagieren, nur hören. Das ist nicht schlecht. Ich lasse es liegen. Ich lese euch morgen mehr draus vor. Das, was mir wichtig ist, von dem Hans-Joachim Eckstein, erste Liebe. Ah, ideal. In all meinen Gedanken bin ich, Herr, bei dir. Und war noch nie so sehr bei mir selbst. Ich habe mein Herz an dich verloren. Und mich selbst dabei gefunden. Nicht umgekehrt. Ich finde mich selbst und an Gott. Ist genau umgedreht. Ich habe mein Herz an dich verloren und mich selbst dabei gefunden. Ich bin ganz und gar an dich gebunden und genieße diese grenzenlose Freiheit. Alles hast du bei mir in Bewegung gebracht, sodass ich endlich zur Ruhe gekommen bin. Wie kann ich so geborgen und aufgehoben sein, wo ich mich doch so vorbehaltlos ausgeliefert und geöffnet habe? Warum werde ich immer reicher, je mehr ich dir von mir schenke? Und bin bei all meinem Geben immer selbst der Beschenkte. Ich wende mich dir zu und werde dabei auf andere Menschen aufmerksam. Für dich will ich leben und erfahre, wie mein Leben gerade darin für andere wertvoll wird. Je mehr ich dir verstehe, desto weniger meine ich, dich schon zu kennen. Und je mehr ich von dir erfahre, desto gespannter bin ich auf dich. Je vertrauter du mir wirst, desto größeren Respekt empfinde ich vor dir. Und bei allem Enträtseln wirst du mir immer mehr zum Geheimnis. Ich glaube, Herr, dass ich in dieser Zeit des schönsten Widersprüche zuletzt erfahre, was die erste Liebe ist. Das Anliegen Jesu, mit ihm so leben, dass eine Ehe fantastisch unter ihm geführt und geleitet wird, das galt für die freundlichen Frauen. Morgen kommen die herrlichen Männer. Ich bin begeistert. Ich hoffe, die Männer sind morgen dann dabei. Und sage, es tut mir leid, da kann ich leider nicht, das wäre leider Pech. Wollen wir gerade miteinander beten. Herr, ich möchte dir ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du der Herr und der Erlöser bist und bleibst. Uns nicht nur erlöst, sondern aufgrund der Erlösung an und in uns arbeiten möchtest, damit wir lernen, zu Hause, Mann, Frau, Kinder, miteinander so zu leben, dass wir nicht so tun müssen, als ob, sondern in der Gemeinschaft mit dir leben und dir Danke sagen. Denn das, was du tust, ist ganz bestimmt ein Wunder. Und ein Wunder, das wir brauchen. Und darüber freue ich mich. Manchmal scheint es, als ob wir gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Du weißt es. Manchmal müssen wir unendlich warten. Aber du bist unser Herr. Und in dir dürfen wir diese totale Geborgenheit haben, die lebensnotwendig ist. Mach uns wach dafür, Herr. Ich danke dir. Und ich bete dich an. Amen.